Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute am dritten Advent aus dem ersten Johannesbrief. Und wir finden den Abschnitt, den ersten Johannes Kapitel 3 in den Versen 4 bis 10. 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 4 bis 10. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein, also Gottes Same, bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich sage wahrlich niemandem von uns etwas Neues, wenn ich daran erinnere, dass wir in einer Zeit, in einer Gesellschaft leben, die das Böse verharmlost. Sünde, sie wird trivialisiert. Wie oft hören wir heute Menschen sagen, das ist eben so. Jeder macht das so. Filme und andere Medien unterstützen dies, indem sie schier pausenlos die Botschaft in uns einzuhämmern versuchen, sündigen. Das ist nicht so schlimm. In Römer 1 zählt der Apostel viele Sünden auf. Es sind Sünden, durch die Menschen charakterisiert sind, die von Gott abgefallen sind. Viele Sünden. Aber ganz offensichtlich wird dieser Abfall in seinen Konsequenzen im Bereich der Ehe und der Sexualmoral am offensichtlichsten. Warum ist das so? Warum spricht Paulus ausdrücklich so viel darüber? Ist Paulus sexualfeindlich? Nein, ganz sicher nicht. Vielmehr liegt das daran, dass ohne den Schöpfer du absolut keine Ahnung hast, was deine Geschlechtlichkeit und was deine Sexualität eigentlich ist. Denken wir heute nur an den Genderwahn. Eine logische Konsequenz, dass man von Gott abirrt, dass man von Gott abweicht. Somit ist es dann auch kein Wunder, wenn heute gerade im Blick auf die Sexualität die Botschaft zu uns dringt: Sünde. Das ist etwas Reizvolles. Im Grunde gibt erst die Übertretung der Gebote Gottes deinem Leben den richtigen Kick. Merkmal eines deutschen Kriminalfilms ist, dass der Täter sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig psychologisiert wird. Das heißt im Klartext, der Film sucht unterschwellig bei uns Verständnis für den Verbrecher oder das Verbrechen zu wecken. Und durch diese unmerkliche Psychologisierung bleibt beim Zuschauer der eindruckhaften, es gibt gar keine Gerechtigkeit, es gibt gar kein richtig oder falsch, es gibt kein Gut und Böse, es ist mehr Glückssache, auf welcher Seite du dich gerade befindest. Ihr Lieben, der Abschnitt, den wir eben gerade aus dem ersten Johannesbrief gelesen haben, nimmt genau eine solche Denkweise oder soll ich eher sagen, eine solche Geisteshaltung ins Visier. Und wir erkennen hier, wer so denkt, der gerät in eine teuflische Lüge. Ja, ja, du hast richtig gehört, es ist eine teuflische Lüge. Denn gerade dieser Abschnitt nimmt die Sünde nicht nur unter moralischen Gesichtspunkten in den Blick, also unter der Perspektive, was darf man und was darf man nicht, so sollst du handeln und so nicht. Vielmehr zeigen diese Verse die Hintergründigkeit der Sünde und auch die Hintergründigkeit eines rechtschaffenen Lebens. Wir sehen hier, woher Gerechtigkeit und woher Unrecht stammen, was Gerechtigkeit und was Sünde im Blick auf die unsichtbare Welt ist. Da heißt es, Sünde ist nicht in ihm, das heißt in Christus. 1. Johannes 3, Vers 5. Weil Christus nicht mit Sünde zusammenpasst, kann auch ein Christ nichts mit der Sünde zu schaffen haben. Weiter heißt es, wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, gleich wie er, Christus, gerecht ist. Vers 7. Das heißt, Christus und ein gerechtes, ein rechtschaffenes Leben, das passen sehr wohl zusammen. Und dann gleich darauf das Umgekehrte. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Vers 8. Mit anderen Worten, ein Christ, der die Gerechtigkeit tut, er ist auf der Seite Christi. Und wer dagegen die Sünde tut, er ist oder er kommt immer mehr unter die Herrschaft des Teufels. Er bietet dem Teufel gleichsam einen Brückenkopf hinein in sein Leben und er sinkt dann Stück für Stück in die Finsternis hinab. Er wird in seinem Geist immer mehr verfinstert, er blickt dann auch plötzlich gar nicht mehr durch, sein Leben wird zu einem Chaos und alles gerät immer mehr und mehr durcheinander. Bevor wir also gleich die Einzelheiten dieses Abschnittes beachten und darauf eingehen, lassen Sie uns zunächst einmal diesen Gesamteindruck im Blick behalten. Und ich verbinde diesen Gesamteindruck mit der Frage, ist es nicht eigentlich ein Grund, Gott einmal dafür zu danken, dass er klare Linien gezogen hat? Ist es nicht Gnade, dass Gott deutlich Grenzen gezogen hat und erklärt hat, was gut und was böse ist, dass er Sünde niemals verharmlost und dass er nirgendwo, niemals in der Bibel, das Spielen mit der Sünde als Kleinigkeit abtut, nirgendwo. Gott, er unterscheidet klar zwischen Finsternis und Licht. Gott hat uns in seinem Wort einen Kompass gegeben, eine Orientierung für unser Leben. Haben wir das schon einmal so gesehen? Micha sagt einmal, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Ihr Lieben, es muss uns gesagt werden, denn aus uns selbst wissen wir es nicht. Dann kommt es, Recht zu tun, Liebe zu üben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. In Psalm 119 stellt der Psalmist einmal die Frage, wodurch wird ein junger Mann seinen Weg in Reinheit wandeln? Und die Antwort kommt gleich darauf. Indem er sich hält, indem er sich orientiert an dein Wort. Wenn du dich dagegen nicht an dieses Licht des Wortes Gottes hältst, dann tappst du in der Finsternis herum. Das magst du vielleicht eine Zeit lang lustig finden. Hier in Wetzlar gibt es ja so Orte, da kann man das mal erfahren. Vielleicht fühlst du dich auch dabei glücklich. Aber willst du wirklich dein Leben so in der Finsternis führen? Deine Ehe? Deine Verlobungszeit? Schaut euch um, was rauskommt. Vielleicht denken wir gelegentlich, naja, wir sind dann in, wenn wir im Rat der Gottlosen leben oder sitzen. Aber bitte vergessen wir nicht, dass Psalm 1 genau das Gegenteil verkündet. Glückselig sind die, die nicht im Rat der Gottlosen sitzen, die nicht den Weg der Sünder betreten. In Wahrheit ist jemand, der sich in diesen Kreisen bewegt und dessen Lebensstil den Gottlosen angepasst ist, wie sagt es der Psalmist, wie Spreu im Wind. Wir könnten auch sagen, Strandgut der Geschichte. Da hilft dir kein Geld. Da helfen dir keine guten Beziehungen. Da hilft dir keine Karriere. Du wirst in deinem Leben scheitern, sagt die Bibel. Die Botschaft, die uns dieser Abschnitt des Wortes Gottes gibt, sie lautet: Der Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Zwischen Finsternis und Licht, er ist total. Darum verkündige ich Ihnen heute Morgen am dritten Adventssonntag das Wort Gottes unter dem Thema Christus ist erschienen, damit seine Gerechtigkeit in unserem Leben offenbar wird. Ich hatte vor 2 Tagen ein anderes Thema Ihnen geschrieben, die das gelesen haben. Ich habe es nochmal darüber nachgedacht, noch einmal überarbeitet gestern. Und ich habe mein Thema umformuliert. Christus ist erschienen, damit seine Gerechtigkeit in unserem Leben offenbar wird. Wir wollen das bedenken anhand von 3 Aspekten. Erstens, Christus ist erschienen, damit er die Herkunft von Sünde und von Gerechtigkeit aufdeckt. Zweitens, Christus ist erschienen, damit er die Sünde und die anderen Machenschaften des Teufels zunichte macht. Und Christus ist erschienen, damit er die Gerechtigkeit als Frucht unserer Wiedergeburt durch und in unserem Leben kundmacht. Also der erste Punkt ist, Christus ist erschienen, damit er die Herkunft, den Ursprung von Sünde und Gerechtigkeit aufdeckt. Heute ist der 3. Adventssonntag. Weihnachten rückt also näher. Und wir erinnern uns in dieser Zeit des Jahres in einer besonderen Weise an das Kommen des Sohnes Gottes in diese Welt. Und gerne verknüpfen wir mit dieser Zeit so gedanklich die Idee von Harmonie, heile Welt. Aber dieser Abschnitt sagt uns, das Kommen Christi in diese Welt war alles andere als eine Idylle und es hat seine Konsequenzen bis heute, die alles andere als heile Welt uns vorgaukeln. Es war Konfrontation, es war Einbruch des Lichtes in die Finsternis. Der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört, dass er sie vernichtet, dass er sie zunichte macht. Vers 8. Die Gemeinden in Kleinasien, an die der Apostel Johannes damals diesen Brief schrieb, sie standen unter dem Dauerbeschuss von falschen Lehren. Es war so eine Geisteshaltung. Permanent strömte das. Die Christen, sie lebten in einer geistigen Atmosphäre, die von der Gnosis geprägt war. Das Wort Gnosis heißt zunächst einmal so viel wie Wissen oder Kenntnis. Das klingt zunächst ja nicht schlecht. Was ist dagegen einzuwenden? Es hört sich unschuldig an. Aber den Vertretern dieser Lehre ging es bei ihrer Gnosis, bei ihrer Erkenntnis darum, die Gläubigen vom Evangelium wegzuziehen. Die Christen, sie sollten sich von Jesus Christus, der im Fleisch gekommen ist, abwenden, abkehren. Und wohin sollten sie gehen? Wohin sollten sie sich wenden? Antwort: hin zu religiösen Spekulationen, zu spirituellen Fantasiereisen, zu angeblich tieferen religiösen Erfahrungen und aufregenden, prickelnden Erleuchtungen. Die Botschaft der Gnostiker lautete: wenn ihr euch auf unsere Lehre einlasst, wenn ihr euch der Gnosis öffnet, dann empfangt ihr Erleuchtung. Den normalen Christen, also denjenigen, die täglich aus dem Evangelium lebten, die bei Christus und bei seinen Verheißungen im Glauben Zuflucht suchten, denen gab man zu verstehen, ihr seid noch nicht so richtig geistlich. Geistlich. Und diese Botschaft, sie war für die Gemeinden damals eine nicht zu unterschätzende Versuchung. Wenn man dann genauer schaute und sich die moralische Lebensführung dieser vermeintlich Erleuchteten anschaute, dann wurde schnell klar, in vieler Hinsicht führten diese wissenden Leute ein moralisch und ethisch verkommenes Leben. Aber auch darin bestand ja eine Versuchung für die Christen. Ich war die Christen, sie waren von den Aposteln unterwiesen worden, dass geistlich zu sein heißt, Gott gehorsam zu sein. Es heißt, die Schrift zu studieren. Es heißt, regelmäßig zu beten und auf der Grundlage der Verheißungen Gottes ein Leben im Glauben zu führen, gemäß den Geboten Gottes. Das bedeutet dann auch, das eigene Fleisch zu kreuzigen, die alte Natur, die wir von Adam ererbt haben, in den Tod zu geben. Jetzt können wir uns vorstellen, oder? Wenn jemand dann daherkommt und verkündet, geistlich zu sein, heißt nicht, dass du tagtäglich den Glaubenskampf gegen deine Lüste und Begierden aufnimmst, sondern geistlich zu sein, das meint religiöse Erfahrungen, tiefe, eindrückliche Erlebnisse zu bekommen und dann natürlich auch damit zu protzen. Das ist für das Fleisch attraktiv. Und es stellte damit und dadurch für die Christen eine große Versuchung dar. So war es damals bei den Gnostikern. Aber die Grundidee der Gnostiker über das, was geistlich ist, ist im Kern immer wieder aufgekommen. Das Gewand, das mag sich ein bisschen verändert haben, aber der Kern, der ist geblieben. Anstatt Gehorsam gegenüber dem, was geschrieben steht, zu leisten, gehe es eigentlich eher um spirituelle Erfahrungen, emotional hinreißende Erkenntnisse. Das war reizvoll, denn es spricht unsere alte Natur an, oder? Und wie ist es heute? Es ist schon einige Jahre her, da hatte ich hier in der Gemeinde ein Aufnahmegespräch. Jemand wollte Mitglied hier in der Gemeinde werden. Er war auch bereits mehrere Male gekommen. Er fand unsere Gemeinde attraktiv. Besonders auch die Verkündigung sprach ihn an und auch die Verbindlichkeit, die zog ihn durchaus an. Er erzählte einiges aus seinem Leben. Seine Bekehrung, sie klang aufrichtig. Und dann erwähnte er fast nebenbei: Ich war früher ein paar Mal auf spiritistischen Sitzungen in Marburg, Tischrücken, und es funktionierte. Da wurde auch jemandem automatisch die Hand geführt. Er erhielt Botschaften aus der unsichtbaren Welt, die er in unerhörter Geschwindigkeit auf ein Blatt Papier kritzelte. Irgendwie war es ihm unangenehm, mir das zu erzählen, und man spürte auch etwas die Verlegenheit. Andererseits aber, naja, fühlte er sich dazu verpflichtet. Er wollte auch reinen Tisch machen. Nun, er ist dann nicht Mitglied geworden, aus anderen Gründen, braucht uns hier nicht zu interessieren. Aber so eine übernatürliche Erfahrung zu haben, das ist doch der Kick, oder? Aber selbst wenn es einmal in unserem Leben nicht so dämonisch, so spiritistisch zugeht, hören wir nicht heute immer wieder gern die Botschaft: Lasst uns nicht an Jesus glauben, wir wollen ihn erleben. Fragen Sie einmal Johannes, wie er Jesus erlebte. Nicht, da war auf der Insel Patmos. Als Christus ihm erschien, da fiel er wie tot zu Boden. Oder: Ich will den Heiligen Geist erfahren. Oder: Ich will spirituelle Erleuchtungen bekommen. Religiöse Erlebnisse. Das scheint das Höchste zu sein, wenn man, was man so als Christ bekommen kann. Dann ist man geistlich. Aber wenn man in diesen Sog einmal hineingeraten ist, in den Sog dieses Denkens und vielleicht auch etwas Entsprechendes sucht und vielleicht auch gefunden hat, vielleicht bildet man sich das auch ein, dann schaut man auf die anderen Christen hinab. Die bemühen sich doch tatsächlich noch, und das tagtäglich, Christus nachzufolgen. Sie orientieren sich oder sie trachten danach, nach seinen Geboten zu leben, ihr Fleisch tagtäglich in den Tod zu geben. Und sie sind manchmal angesichts ihres eigenen Lebens so voller Furcht und Zagen. In eine solche geistige Verwirrung ruft der Apostel Johannes hinein: Kinder, lasst euch nicht verführen. 1. Johannes 3, Vers 7. Kinder, lasst euch nicht verführen. Haben wir das gehört? Er nennt sie in inniger Liebe Kinder. Und weil er sie so sehr liebt, deswegen warnt er sie vor Verführung. Und er betont, es ist völlig ausgeschlossen, Christ zu sein, ohne ein Leben in Gerechtigkeit zu führen. Und auf diese Weise hackt der Apostel in die Gedankenkonstruktionen der Gnostiker unerbittlich hinein. Es ist Verführung. Und so betont Johannes, es besteht ein totaler Gegensatz zwischen Gerechtigkeit und Sünde. Beides passt niemals, niemals zusammen. Und ein solches totales Gegeneinander, das betont Johannes in seinem gesamten Brief. Es beginnt bereits in Kapitel 1. In Vers 6 lesen wir, wenn wir sagen, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit ihm, mit Gott, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Es klingt doch zunächst gut, wenn einer auftritt und sagt, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Wie sieht dein Leben aus? Führst du dein Leben im Licht Gottes oder existierst du faktisch in geistlicher Finsternis? Und bitte achten wir einmal darauf, dass Johannes hier davon spricht, dass wir die Wahrheit tun sollen. Ja, wir sollen sie auch denken. Ist gut, wenn wir sie denken, aber das reicht nicht. Es geht darum, sie zu tun. Die Wahrheit zu tun, das war die Achillesferse der Gnostiker. Und bis heute ist es die Achillesferse aller Scheinchristen. Nicht, sie scheinen so hyperreligiös daherzukommen. Sie haben auch die Terminologie, den Wortgebrauch drauf. Und sie scheinen sogar die normalen Christen geistlich, wie sie sagen, überlegen zu sein. Aber ihre Lebensführung, sie steht im Gegensatz zu dem, was sie zu sein beanspruchen. Der Apostel Johannes betont hier, wie du dein Leben führst, das hängt von deiner Sicht über die Sünde ab. Und so beginnt Johannes, jeder, der Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und dann fährt er fort, kurz und knapp, die Sünde, das ist die Gesetzlosigkeit. Ist es nicht interessant, dass es unzählige Menschen, auch heute, in christlichen Gemeinden gibt, die die Ansicht vertreten, Christen hätten gar nichts mehr mit dem Gesetz zu tun? Sie seien frei vom Gesetz? Gesetz, das ist etwas Alttestamentliches? Und solche Gedanken haben nicht nur heute Christen oder angebliche Christen, sondern genau so verhielt es sich auch damals. Und unser Herr Jesus sagt dazu in der Bergpredigt, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und Johannes erklärt hier sehr kurz, sehr knapp, die Sünde, und du wissen willst, was Sünde ist, Gesetzlosigkeit. Diese eine Aussage dürfte die Idee, Christen hätten nichts mit dem Gesetz zu tun, als ein unsinniges Hirngespinst zu entlarven. Sünde ist Übertretung der Normen Gottes, auch im Neuen Bund. Sünde ist Rebellion gegen die Ordnungen, die Gott der Allmächtige den Menschen gegeben hat. Sünde ist das, was uns von dem heiligen Gott trennt und was uns deswegen daran hindert, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das Wandeln in der Finsternis. Die Gnostiker, sie behaupteten etwas anderes. Sie meinten, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, eben, da brauchst du spirituelle Erleuchtungen. Auf diese Weise kommst du in Kontakt mit Gott. Es ist egal, wie du dein Leben führst. Ob du dich an den Geboten Gottes orientierst, ach, faktisch kannst du leben wie die Heiden, wie die Nichtchristen. Und dich in deinem Alltag von deinen Wünschen, von deinen Begierden und Lüsten treiben lassen. Wenn du inhaltlich wissen willst, was Sünde ist, so sagt es der Apostel Johannes, Gesetzlosigkeit. Es ist das Lossein-Wollen von den Geboten des heiligen Gottes. Sünde ist Gleichgültigkeit gegenüber den Normen, die Gott gegeben hat. Aber Sünde ist eben nicht nur deswegen so ernsthaft, weil Sünde total gegen den Gott, der Licht ist, sondern wegen des Ursprungs der Sünde. Und dazu schreibt der Apostel, die Sünde ist aus dem Teufel. Es heißt hier in Vers 8, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Diese Aussage heißt nichts anderes als Sünde ist teuflisch. Wer sein Leben in der Sünde führt, der lebt im Einflussbereich des Teufels. Sünde, sie stammt aus dem Machtbereich der Finsternis. Der Apostel schreibt, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Sünde ist also niemals etwas, über das man lachen kann, über das man seine Witze reißen kann, das man auf die leichte Schulter nehmen kann. Ihr Lieben, lasst uns aufhören, unsere Sünde zu relativieren, zu erklären oder sie zu entschuldigen. Sünde, sie kommt direkt vom Teufel. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Der zweite Punkt lautet, Christus ist erschienen, damit er die Sünde und die anderen Machenschaften des Teufels zunichte macht. Nicht nur aufgrund der entgegengesetzten Herkunft sind Sünde und Gerechtigkeit total einander entgegengesetzt. Der Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit erzeigt sich auch darin, dass es meine und deine Sünden waren, die das Kommen des sündlosen Sohnes Gottes notwendig gemacht hatten. Christus, so heißt es hier, ist geoffenbart worden, auf dass er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Vers 5. Wir können es auch folgendermaßen formulieren. Wie abgrundtief der Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit ist, das zeigt sich in dem Kommen Christi, indem er in die Tiefe unseres Abgrunds hinabgestiegen ist. Erinnern wir uns an die Botschaft des Engels Gabriel, die er dem Josef im Traum gab. Sein Name soll Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von Sünde. Christus kam, um von Sünde zu retten. Er kam, damit wir bei ihm unsere praktische, unsere alltägliche Gottlosigkeit abladen können. Jesus Christus, unser Erlöser, er hat uns losgekauft von dieser tagtäglichen Sklaverei der Sünde und des Teufels. Christus hat uns nicht gerettet aus politischer Knechtschaft. Das meinten damals die Juden. Christus hat uns nicht aus unseren familiären oder auch privaten Konflikten erlöst. Manchmal wird das ja in evangelikalen Kreisen verkündet oder unterschwellig verbreitet. Die Absicht, wozu Christus kam, war, dass er uns erlöst aus der Knechtschaft der Sünde, aus der Sklaverei des Teufels. Deswegen sage ich heute einem jeden von euch, komm nicht zur Ruhe. Komm nicht zur Ruhe, bis du Christus im Glauben bezeugen kannst. Bis du bezeugen kannst, Christus ist mein Retter aus der Sünde. Er hat meine Sünden weggenommen. Er ist mein Erlöser. Er hat mich aus dem Herrschaftsbereich des Teufels erlöst. Und nun gehöre ich zu Gott und ich darf mit ihm Gemeinschaft haben. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn wir diesen Brief insgesamt durchlesen, also mal von vorne bis hinten alle 5 Kapitel, und ich möchte dazu ausdrücklich ermuntern, dann bitte achten Sie einmal darauf, wie häufig der Begriff Erscheinen vorkommt. Es beginnt bereits in Kapitel 1, Vers 2. Das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Dann wird im Blick auf Christi Zweites kommen, also auf seine Wiederkunft, dasselbe Wort verwendet, in Kapitel 2. Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheinen wird. Dann Kapitel 3. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er erscheinen wird, wenn er in die Erscheinung tritt, dass wir dann ihm gleichgestaltet sein werden. Und dann hier an unserer Stelle. Er ist erschienen, damit er die Werke des Teufels zerstört. Und dann noch einmal Kapitel 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes uns erschienen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Im Grunde ist der erste Johannesbrief ein Weihnachtsgruß aus dem Himmel. Lies es mal, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Du suchst für dein Leben Realität. Du trachtest nach etwas Greifbarem, nach etwas Objektivem. Nun, Gott ist zu uns Menschen gekommen. Er ist in seinem Sohn Jesus Christus nicht nur irgendwie an den Rand unseres Verstehenshorizontes getreten, sondern mitten hinein in unsere Wirklichkeit. Er ist im Fleisch gekommen. Christus ist erschienen. Die Apostel konnten Christus mit ihren Augen sehen, hören, fühlen. Und Johannes fängt so seinen Brief an. Und Christus wird noch einmal in die Erscheinung treten, also in unsere, ich sag mal, Erfahrungswelt kommen. Und hier 1. Johannes 3, Vers 8, das führt uns vor Augen, dass Christus nicht nur kam, um unsere persönlichen Sünden wegzunehmen, aber etwa damit wir danach nicht mehr so von einem schlechten Gewissen geplagt werden. Nein, das ist zweifellos wunderbar und auch befreiend, entlastend. Aber das Werk Christi auf Golgatha, es hat universale Bedeutung. Es hat Konsequenzen auch für die gesamte unsichtbare Welt. Christus kam in diese Welt, er ist erschienen, um den Urheber der Sünde, den Satan, zu besiegen, um die Werke des Teufels zunichte zu machen, zu zerstören. Christi kommen in diese Welt ist der Einbruch des Lichts in die Finsternis. Sein Eintreten in diese Welt, es ist der Generalangriff, um die Macht Satans zunichte zu machen, um die Herrschaft des Erzfeindes Gottes zu zerstören, um den Fürsten dieser Welt endlich zu entmachten. Nun, ohne Frage, der Teufel ist heute noch gegenwärtig. Er hat auch heute noch unzweifelhaft Großmacht und viel List. Aber es ist eine gefesselte Macht. Er ist gebunden. Die Macht des Teufels ist noch vorhanden, aber sie ist durch das Kommen Christi gebrochen worden. Der Teufel hat im Kern keine Chance mehr. Und aus diesem Grund kann Johannes ein Kapitel später den kühnen Satz formulieren: Kinder, ihr seid aus Gott und ihr habt deswegen die Welt überwunden, weil der in euch größer ist als der, der in der Welt ist. Die Machtverhältnisse sind geklärt seit dem Kommen Christi. Der Teufel ist nicht jemand, über den wir uns heute lustig machen können, den wir auslachen, wie das in manchen charismatischen Kreisen eine Zeit lang Mode war. Aber aufgrund des Kommens Christi, das in seinem Werk auf Golgatha seinen herrlichen Höhepunkt hatte und das mit seiner leiblichen Auferstehung besiegelt wurde, ist Satans Macht gebrochen. Und wir, die wir ihm glauben dürfen, sind aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herausgerissen worden, in das Reich Christi versetzt worden. In der ersten Schriftlesung hatten wir heute einige Verse gelesen aus dem Propheten Jesaja. Ich denke, ihr erinnert euch noch. Jesaja 8, Jesaja 9. Und dort steht dieses herrliche Wort. Es sind drei Worte. Nicht bleibt Finsternis. Nicht bleibt Finsternis. Was für eine gewaltige Zusage, oder? Es gibt Dinge, die bleiben. Dinge, die unvergänglich sind. Die ihren Charakter und ihr Wesen nie verlieren. Dazu gehört zum Beispiel die Liebe. Sie bleibt. Aber es gibt andere Dinge, die bleiben nicht. Die vergehen, die verschwinden. Und dazu gehört die Finsternis. Dazu gehört die Sünde. Dazu gehört der Tod. Nicht bleibt Finsternis. Hörst du diese Verheißung heute Morgen? Egal wie schwarz es in deinem Leben im Augenblick ist, nimm diese drei Worte mit in die kommende Woche. Und sie mögen dir eine Stärkung und ein überwältigender Trost sein. Nicht bleibt Finsternis. Aber der Satz im Propheten Jesaja lautet nicht nur: Nicht bleibt Finsternis, sondern davor steht noch ein Wort: Doch nicht bleibt Finsternis, oder doch Finsternis bleibt nicht, oder trotzdem. Damit ist ein Gegensatz zum Ausdruck gebracht. Worin besteht denn die Finsternis, von der Jesaja hier spricht? Die nicht mehr bleibt. Es wird in den Versen vorher gesagt. Wenn sie zu euch sagen werden: Befragt die Totenbeschwörer und die Wahrsager. Nicht die flüstern und murmeln, das klingt immer sehr geheimnisvoll. Dann erwidert ihnen: Soll man für die Toten die Lebenden befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Übrigens stecken in den sogenannten Totenerscheinungen nicht deine verstorbenen Angehörigen, sondern Dämonen. Lasst euch nicht darauf ein, bitte nicht. Wenn ihr das tut, richtet ihr euch zugrunde. Habt mit Okkultismus, mit Spiritismus nichts am Hut, nichts zu tun. Fragt nicht die sogenannten Toten, sondern wendet euch zum Gesetz und zum Zeugnis, zum Wort Gottes, zur Heiligen Schrift. Und dann fliehen die Schatten in deinem Leben. Dann geht in deinem Leben die Sonne auf. Dann erblickst du Morgenröte. Ist es ein Wunder, dass über diese Menschen, die in dieser dämonischen Finsternis wandeln, gleich im nächsten Vers gesagt wird: Sie werden bedrückt umherschleichen? Für bedrückt gibt es ein Wort, das ist ein Fremdwort, das heißt depressiv. Das verstehen wir besser. Ja, ich weiß, es gibt Depressionen, die hormonell bedingt sind oder die sonst wie körperlich verursacht sind. Aber es gibt auch Bedrückungen, Depressionen, Angstzustände, weil dein Lebenselement die Finsternis geworden ist, weil du Kompromisse mit der Sünde gemacht hast und immer tiefer in die Saugarme des Teufels geraten bist. Bruder und Schwester, wenn du gerade in Finsternis steckst, wenn dein Herz belastet und gequält ist, dann glaube der Verheißung Gottes. Doch bleibt nicht Finsternis. Kehr um, wende dich dann zum Gesetz und zum Zeugnis, also zu seinem Wort. Und gleich darauf wird uns gesagt, warum die Finsternis nicht bleibt. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns genannt. Man nennt ihn Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Oder wir könnten es auch kürzer sagen, so wie es Johannes im ersten Johannesbrief sagt. Der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke des Teufels zunichte zu machen. Und damit kommen wir noch zum dritten Punkt. Christus ist erschienen, damit er die Gerechtigkeit als Frucht unserer Wiedergeburt durch unser Leben und in unserem Leben kundmacht. Bereits hier in dieser Zeit wird das Leben eines Wiedergeborenen, also eines Menschen, der Leben aus Gott empfangen hat, zu einem Nein im Blick auf die Sünde führen. Ganz konkret, ganz praktisch. Johannes schreibt das so: Jeder, der aus Sünde geboren ist, tut nicht Sünde. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Gottessame bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Vers 9. Diese Aussage ist vielfach missverstanden worden. Nicht selten musste sie zur Begründung eines Perfektionismus herhalten. Auch viele Christen hat dieser Vers verunsichert. Bin ich dann überhaupt ein Christ? Wenn das stimmt, dass ich gar nicht sündigen kann? Was will der Apostel hier sagen? Beantworten wir zunächst einmal die Frage, was dieser Vers nicht sagt. Es wird hier nicht ausgesagt, dass Christen überhaupt nicht mehr sündigen. Diese Idee hatte Johannes bereits in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 zurückgewiesen. Dort hat er gesagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Es ist Selbstbetrug. Vergiss es. Gerade weil du nach wie vor in deinem Leben Sünde hast, darfst du immer wieder zu Jesus fliehen und bei ihm Vergebung deiner Sünden empfangen. Und dann gilt dir die Verheißung, die wir gleich im nächsten Vers lesen und die wir übrigens jeden Sonntag hier im Gottesdienst hören. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld und Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Worum geht es dem Apostel hier? Nun, es geht ihm um Folgendes. Wenn Christus in dein Leben getreten ist, wenn du den Samen der Wiedergeburt empfangen hast, dann kannst du nicht mehr mit einem Leben in der Sünde fortfahren, denn Sünde ist in deinem Leben der Brückenkopf zum Teufel und zu dem gehörst du nicht mehr. Dann kannst du keinen sündigen Lebensstil mehr führen, denn der Same Gottes, der in dir ist, kann nichts anderes als ein Leben hervorbringen, das ausgerichtet ist auf Gott, auf seinen Willen, auf seine Gerechtigkeit. Du wirst noch immer sündigen, ja. Aber die Grundausrichtung deines Lebens ist nicht mehr auf die Lust der Sünde ausgerichtet. Vielmehr wirst du durch den Geist Gottes dein Leben auf die Gerechtigkeit in Christus ausrichten. Du hungerst danach, ein Leben gemäß den Geboten Gottes zu führen. Das Merkmal eines Christen ist, dass er Sünde hasst. Er will mit ihr nichts mehr zu tun haben. Er will keine Kompromisse mit der Sünde eingehen. Denn er weiß von dem totalen Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Er kennt den Ursprung der Sünde. Es ist der Teufel. Und er weiß, dass Christus gekommen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen und um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist der Sinn dieses Verses. Sünde kann nicht mehr dein Lebenselement sein. Du läufst nicht mehr als Christ hinter der Sünde her, sondern du läufst vor der Sünde weg. Manchmal ist sie schneller, okay. Dann wirst du dich vor Gott beugen müssen. Dann wirst du ihm deine Schuld und deine Sünde bekennen. Wie konnte ich dieses Verletzende zu meiner Frau sagen, zu meinen Kindern, zu meinem Bruder in der Gemeinde? Ich war wieder so gemein, so gehässig. Dann habe ich diesen ganzen Dreck rausgelassen. Da erschrecke ich vor mir selbst. Wie konnte ich so widerlich sein, so arrogant, so überheblich angesichts dessen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat? Wie konnte ich so selbstgerechte und so rachsüchtige Gedanken haben? Wenn Gott so mit mir handeln würde, wie ich über andere denke und es ihnen manchmal auch ins Gesicht schleudere, es wäre furchtbar um mich gestellt. Wo würde ich dann bleiben? Stattdessen wirst du, der du wiedergeboren bist, fragen: Wie kann ich dem Herrn gefallen, jetzt in dieser Situation? Wie kann ich ihn erfreuen, ihn, der seinen Sohn für mich gesandt hat, der kam, um die Werke des Teufels zu zerstören? Ihr Lieben, eins ist klar. Johannes schreibt hier in diesem Abschnitt sehr antithetisch. Er schreibt hier in kompromisslosen Gegensätzen. Licht, Finsternis, Gerechtigkeit, Sünde, Christus, Teufel. Wisst ihr, was der Apostel nicht tut? Er sagt nicht, naja, da ist zum einen die These und dem stellen wir die Antithese gegenüber und dann machen wir daraus eine Synthese. Dann geht es so weiter. Das nennt man Dialektik. Einerseits ist da die Gerechtigkeit, andererseits die Sünde. Und dann machen wir daraus eine Mischung. So ein bisschen von allem und dann wursteln wir uns so durchs Leben hindurch. Einerseits ist da Christus, ja klar, wollen wir nicht verlieren. Andererseits ist der Teufel da. Und daraus fabrizieren wir unsere interreligiöse Spiritualität. Nein, nein, der Apostel schreibt nicht dialektisch. Johannes macht unzweideutig klar, ein Christ kann nicht mehr ein Leben in der Sünde führen. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. 1. Johannes 3, Vers 10. Ist offenbar. Ein Christ ist jemand, der weiß, wie grauenhaft die Herrschaft des Teufels über sein Leben war. Und wie der Teufel sein Leben tyrannisiert hat. Darum ist ein Christ auch jemand, der ein geistlich, im biblischen Sinn geistlich, kämpferisches Leben gegen die Sünde führt. Denn Christus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er ist erschienen, damit seine Gerechtigkeit in unserem Leben offenbar wird. Amen.